Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und mal wieder sitzt mir Thilo Ritsche gegenüber. Hallo, Thilo.
Hallo, Max.
Wollen wir uns über die EM unterhalten heute? Was hältst du davon?
Das klingt nach einer guten Idee, würde ich sagen.
Ja, wir haben es versprochen.
Mir fällt nicht so viel anderes ein.
Nee, nicht so wirklich. Aber es gibt ja wirklich genug zu besprechen, was die vergangene EM angeht. Und es ist fast schon live. EM-Content hier, weil wir jetzt gerade Sonntagabend haben, 19.10 Uhr. Das Finale ist so seit einer Stunde ungefähr vorbei, der Männer. Bisschen mehr. Oder nee, ein bisschen weniger eigentlich sogar, ne? Kurz nach 6 ist das, glaube ich, zu Ende gegangen.
Ja.
Und das war ein spannender Finaltag auf jeden Fall heute und auch sonst irgendwie ein interessantes Event. Und du warst als Spieler auch dabei bei deiner ersten erwachsenen EM. Wie war das für dich? Erzähl doch mal den ersten Eindruck.
Ja, auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Mehr war es am Ende leider nicht, also sportlich zumindest war es, muss man so sagen, einfach ziemlich schlecht, also das schlechteste Turnier dieses Jahr von uns beiden und bisschen bitter, dass es jetzt genau das getroffen hat, aber da müssen wir einfach draus lernen und das nächste Mal besser machen. Trotzdem im Großen und Ganzen extrem viele Eindrücke, die da auf einen zukommen, die man da erlebt, krasse Erfahrungen, also alleine da auf dem Center Court zu spielen, was ja schon eine sehr große Fläche ist, einfach vom Areal her, die Spielfläche unten ist sehr groß, das Stadion ist sehr groß, man hat so einen Einlauf die Treppe runter, das ist alles sehr besonders, auch das Ganze drumherum ist halt einfach 2-3 Ligen krasser als bei allen anderen Turnieren. Deswegen ist es schon ein sehr großes Highlight gewesen.
Aber was macht das krasser oder größer, außer jetzt die Größe von dem Center Court?
Ich finde, das sind so Kleinigkeiten. Das geht von Shuttle vom Hotel über den Spielerbereich, den ich echt sehr cool fand da. Das ist natürlich der Vorteil, wenn da so ein stationäres Stadion ist, in dem gespielt wird, dass daneben so Katakomben sind, wo Spielerbereich, Mittagessen, VIP-Bereich, Pressebereich, alles drum und dran ist, wo man sich zurückziehen kann, wo man gut zwischen den Spielen auch bleiben kann oder sich vom Regen schützen kann in dem Fall. Du fährst in einem Bus mit und dann sitzen Reihe hinter dir Arman Hellwig, Mulsorum irgendwie so, sind mit dir auf dem Warm-Up-Court. Das sind so Sachen, die finde ich sehr beeindruckend. Und generell die ganze Orga, die Größe, wie das aufgezogen wird, die Menge an Zuschauern, die da waren, das finde ich sehr besonders. Aber ich glaube, die krasseste Erfahrung ist einfach ein Turnier zu spielen, wo so viel Weltklasse dabei ist.
Ja, wo, also für so ein Event schaufeln sich ja einfach alle das frei, da spielen alle drauf hin, trainieren alle drauf hin. Und das wird nicht so leichtfertig mal geskippt von allen europäischen Teams. Deswegen auch jetzt die Meldeliste, die es da einfach gab, ne? Also wirklich alle dabei. Und du dann sagst, das war jetzt euer schlechtestes Turnier dieses Jahr, diese Saison. Kannst du festmachen, woran das liegt? Lag?
Also ist ja, also nur hauptsächlich an mir.
Das ist jetzt nicht die richtige Antwort.
Ich habe noch nicht ganz verarbeitet, woher das jetzt kam. Ich war auf jeden Fall aufgeregt, aber nicht so, dass ich irgendwie krass nervös war oder so. Deswegen hatte ich damit auch nicht gerechnet. Aber schon ein bisschen gehemmt auf jeden Fall auf dem Feld. Das definitiv. Also ich habe deutlich schlechter angenommen, als ich es eigentlich kann. Und bin so in viele Muster reingefallen, die ich noch vor 2-3 Jahren hatte. Also ich habe ein bisschen so gespielt, wie ich vor 2 Jahren gespielt habe. Und alles, was ich mir so seitdem erarbeitet habe, technisch vor allem, kaum mehr umsetzen können. Und dann war das ein bisschen so eine Abwärtsspirale, glaube ich, in die ich da reingefallen bin. Weil es natürlich, also man hat dann auch nicht so viele, also wenn die Annahme immer auf 5-6 Metern hinten ist, hat man auch nicht so viele Erfolgserlebnisse, an denen man sich dann hochhangeln kann. Bisschen schade. Geht weiter. Ist auch nur ein Turnier, waren auch nur 2 Spiele.
Und ihr hattet da eh auch eine gute Gruppe. Also.
Ja, das sowieso.
Selbst wenn man da eine Top-Leistung abruft, wird es ja trotzdem schwer. Ihr habt jetzt gegen Perosic Schweiner gespielt, die Weltmeister. Und dann gegen Kratika Delier am Ende. Genau, und ihr wart tatsächlich auch nicht die einzigen deutschen Teams, die oder das einzige deutsche Team, was seine Leistung jetzt nicht ganz abrufen konnte. Wollen wir direkt mal, wir können ja nochmal ganz kurz über das Event allgemein reden, bevor wir da in die deutsche Performance reingehen. Weil du hast es gesagt, so ein Tennisclub ist halt einfach, man sieht es ja in Hamburg eigentlich schon immer, aber jetzt da auch wieder, das ist einfach prädestiniert für so ein Beachvolleyball-Turnier. Ist einfach geil, du hast alle Anlagen da, du hast die Tribüne mehr oder weniger schon da, jetzt haben sie Stühle aufgestellt dafür noch, was eine gute Lösung war, glaube ich. Es war nicht perfekt, weil natürlich diese Stufen da, ich glaube, die waren auch nicht alle gleich breit, aber man kam halt nicht so gut zu seinem Platz. Aber das kriegst du ja so auch nicht hin. Und was halt leider gefehlt hat, waren die Nummerierung von den Sitzreihen. Deswegen standen halt die ganze Zeit irgendwo Leute, ja, man musste immer zählen von oben, von unten runter. Also von unten hoch, so. und zum Beispiel bei den Reihen, wo dann die Coaches und Medienplätze und so waren, da war halt Reihe 1 hinter diesen akkreditierten Plätzen, sodass alle komplett lost waren.
ja, ich weiß, was du meinst.
Wenn man auf diesem Platz ganz außen von diesen Presseplätzen saß oder so, immer nur damit beschäftigt war zu sagen, Reihe 1 ist da oben und von da dann zählen. Das ist super, klar, alles gut, weil die Leute wollten immer schon, dass die da reingehen, aber man sieht so, okay, die sind wahrscheinlich nicht hier akkreditiert. Ja, aber ansonsten hast du das einfach da. Tribünenkosten sind ja auch einfach immens hoch sonst, ne? Und das ist einfach eine günstige, gute Lösung. Es hat ja heute zum Beispiel, war ja komplett voll. Wetter war ja nochmal gut. Da hat auch jeder zu seinem Platz gefunden. Also hat ja doch irgendwie geklappt. Und was halt auch einfach geil ist, dass du alles so dicht beieinander hast. Man würde halt, wenn man das sonst aufbaut, würde man es niemals so dicht aneinander klatschen, die Courts und so. Und das führt halt einfach dazu, dass du jedem über den Weg läufst, ob es jetzt Spieler sind oder einfach andere Zuschauer.
Außer wir uns.
Ja, wir uns gar nicht. Also ich war insgesamt so anderthalb Tage vor Ort. Wir haben uns nicht gesehen.
Du warst der einzige Mensch, den ich kenne, den ich nicht gesehen habe, glaube ich.
Ja, sonst kam man wirklich keine 2 Meter weit, aber wir haben es wirklich geschafft. Nicht schlecht. Chapeau.
Nicht schlecht.
und dann kannst du halt einfach, die Nebencourts waren ja auch ganz geil. Ich glaube, es haben viele der Zuschauer gar nicht gerafft, dass sie da auch einfach hingehen konnten. Es war so eine kleine Treppe, die zu Court 2, 3 geführt hat runter. Und sie haben es immer mehr gemerkt, so dass das geht. Aber in den ersten Tagen stand da einfach noch keiner, da standen da nur Spieler. Aber da gab es jetzt keinen geregelten Zugang oder so. Und es war auch so vorgesehen, dass die Leute auch mit runtergehen. Und das hat natürlich diese klassische Sidecourt-Atmosphäre nochmal da unten hergestellt. Also ich kann nur sagen, das Spiel Holland gegen Schweden.
Ja.
Das war einfach nur heftig, auch wie die Leute da ums Feld rumstanden und auch von oben dann jeder Platz, wo man irgendwie das Feld sehen konnte, einfach belegt war. Und das Spiel war halt auch eins der krassesten der EM, wo Armand Helwig so kurz vor dem Aus waren schon von dem Turnier.
Ja, war für mich das Spiel der EM, also bei den Herren jetzt, bis das Finale kam.
Ja. Also das war absolut heftig. Das war das Immers Pinninga, da hingelegt haben, auch an Energie einfach reingesteckt haben, war einfach nur krass. Und auch immer bei solchen Highlights in Europa, ja, Holland-Fans überall. Und Schweden und Norwegen haben halt auch einfach immer Fanclubs dabei, entweder aus Skandinavien oder einfach Deutsche, die ganz toll finden. Und deswegen war das einfach, also war auch mein Highlight-Spiel auf jeden Fall, von denen, die ich vor Ort gesehen habe. Man hat auch so gemerkt, wie alle das so langsam mitbekommen haben, ne? Wie das so, also hast du es live gesehen, ja, ne? Wie dann wurde auf dem Center Court, war, glaube ich, das Spiel vorbei. Weiß ich nicht mehr, wer da gespielt hat. Aber dann sind alle so langsam darüber gepilgert, haben gemerkt, oh, Schweden, die sind hinten, oh, was ist los?
Parallel dann, haben Mulsorum gegen
Plavin Fokkeros auch im Tiebreak gespielt.
Auch im Tiebreak. Ja. Und ich weiß noch, da gab es einen Moment, wo beide plötzlich im Tiebreak waren oder beide sind ja haben zweiten Satz, glaube ich, verloren und sind dann im Tiebreak und dann war schon ein bisschen euphorische Stimmung, oh mein Gott, passiert beide das raus. Jetzt wirklich, dass beide rausfliegen?
Sieht 1-2 mit dem Rücken zur Wand, aber haben sich beide nochmal rausgewunden da.
Ja.
Gut, bei den Norwegen war es dann recht deutlich, glaube ich, im Tiebreak bei dem Spiel. Aber wir haben dann das El Clasico auch wieder sehen können nachher. Im Finale kommen wir gleich noch zu. Nee, also sonst vom Venue und von allem kann ich wenig sagen. Ich fand es richtig gut. Also hat Spaß gemacht, da rumzulaufen. Obwohl, wie man es nimmt, ich kam am Donnerstag da an und bin irgendwie, glaube ich, 8 Stunden oder so gefahren, weil zwischen Duisburg, Düsseldorf war gesperrt. Hat man vielleicht mitbekommen, da war irgendwie so ein Anschlag auf eine Kabelgeschichte. Ich kam dann da an, ich wollte nur mal kurz ein bisschen gucken. Und du kommst ja auch nicht drum rum, einfach alle Leute zu treffen die ganze Zeit.
Ja.
Auch wenn man jetzt das vielleicht gerade nicht unbedingt will.
Das habe ich eben noch vergessen bei den ganzen Eindrücken. Das ist auch krass, also unterschätzt anstrengend, wenn du selber ein Turnier spielst und die ganze Zeit Leuten über den Weg läufst, denen du eigentlich Hallo sagen solltest, so. Und auch eigentlich willst, aber auch weißt, boah, ich muss jetzt eigentlich auch los. Noch mal ein bisschen Ruhe kriegen und sowas, weil das ist echt sau anstrengend, gerade wenn du, ich war dann nachher auch zuschauen und den ganzen Tag da quasi noch zuschauen und dann siehst du einfach, weil es ein Heim-EM ist, siehst du so viele Menschen, die du kennst. Das war auch anstrengend.
Ich kann es mir vorstellen. Das ist auch schon teilweise anstrengend, wenn man nicht spielt.
Ganz eventuell habe ich es ein oder andere Mal dann auch weggeguckt und den Blickkontakt vermieden.
Eventuell.
Außer bei dir, Max. Bei dir hätte ich hingeguckt, wenn ich dich gesehen hätte.
Ja, wir sind wahrscheinlich beide so einfach mit dem Blick woanders. Bloß keinen angucken. Sonnenbrille hilft dabei auch übrigens. Dann kannst du nicht hingucken, obwohl du hingeguckt hast. Was natürlich, was ich jetzt tatsächlich nicht so viel gemacht habe, weil ich war alleine da. Kann ich auch gleich noch erzählen, warum. Und hatte eigentlich auch nicht so viel zu tun. Deswegen war ich dann eigentlich, nachdem ich diese Reisescheiße da hinter mir hatte, am nächsten Tag war ich dann auch ganz happy, einfach die ganze Zeit irgendwelche Leute anzulabern oder angelabert zu werden. Genau, also ganz kurz, ich war nur da, wir hatten, das lohnt sich, glaube ich, das auch mal zu erzählen, wir hatten einen Termin mit Markus Diekmann. Wir sind David Baumann von Beachverein Freiburg und ich quasi als BCK-Vertreter. Und das ist so die Fortsetzung von diesem, ich habe es ja schon mal erzählt, wir haben diesen Austausch Beach Connect zwischen den Beachvolleyballvereinen, das kommt auch aus der gleichen Richtung, dass wir einfach versuchen mit dem DVV zusammen, wo wir auch dankbar sind, dass das Präsidium da so Bock drauf hat, das auch irgendwie anzunehmen, Beachvolleyball weiter voranzubringen und vor allem so die Struktur, die ja noch komplett fehlt, wenn man das mit dem Hallenvolleyball vergleicht. Also seien es einfach Beachvolleyballvereine für sich, aber auch die Struktur, in die sie sich reinsetzen, dann in den Landesverbänden. Und ja, darüber haben wir uns dann nochmal ein bisschen ausgetauscht. Und deswegen bin ich überhaupt nach Düsseldorf gefahren. Und dann lohnte sich das dann auch noch, den Tag da irgendwie zu verbringen. Und man muss auch sagen, Markus ist da ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Irgendwie das hat immer das Gefühl, da passiert dann auch was. Und der hatte auch weiter, also wirklich genug zu tun da vor Ort. Der wird nämlich von den allermeisten Leuten angequatscht. Und quatscht auch teilweise noch selber Leute an, die vielleicht ein bisschen Kohle übrig haben für den DVV. Genau, aber hat sich da die Zeit genommen, das ist auf jeden Fall sehr nice. Genau. Ja, hast du sonst noch was zur Veranstaltung? Ist irgendwas schiefgegangen? Ist irgendwas nicht so richtig, ne? Ich habe auch, also außer das Wetter natürlich, was ja heute schön war, aber zwischenzeitlich wahrscheinlich die Veranstalter vor einige Challenges gestellt hat.
Das kann ich mir auch vorstellen. Gerade als es, ich weiß nicht mehr, war das Freitagabend, wo es so krass geregnet hat. Da war es war komplett trocken, freier Himmel und 10 Minuten später wirklich.
Das Donnerstagabend.
Ja, da gab es ja diese Sturmflut von den Treppen runter, ja, ins Stadion.
Ja, das war Donnerstag noch.
Ja, Donnerstag, okay.
Ja, und dass das überhaupt weiter durchgeführt wurde, also war, glaube ich, schon knapp davor, dass auch Elas Wickler haben wir dann auch noch, glaube ich, so eine halbe Stunde verspätet ihr Spiel da angepfiffen, ja, bekommen. Das wäre auch fast nicht mehr passiert, glaube ich. Und dass da alles gehalten hat so und irgendwie die Screens überhaupt noch funktioniert haben, ist schon ein Wunder eigentlich.
Ja, da war ja auch viel, viel Technik, was auch, glaube ich, nicht alles überdacht war.
Ja. Und auch krass, wie die Leute durchgehalten haben teilweise. Also es gab immer so einen harten Kern von Leuten, die das einfach gesagt haben, ich habe jetzt hier mein Ticket, da spielen jetzt hier meine Lieblingsspieler, ich bleibe jetzt hier. Und dann haben die sich dann noch einen schönen Tag gemacht.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte die Stimmung noch besser erwartet. Ich dachte eigentlich, dass die deutsche Community jetzt schon etwas mehr, wie soll ich sagen, Fankultur entwickelt hat und das jetzt auch bei den internationalen Turnieren zeigen wird. War für mich nicht ganz der Fall, aber ich fand auch krass, wie dem Wetter getrotzt wurde. Also das fand ich richtig, richtig cool zu sehen, wie viele Leute da im Stadion geblieben sind. Und ich glaube, also spätestens am zweiten Regentag, sobald es da die ersten Tropfen vom Himmel kamen, waren instant, glaube ich, 500 Regenschirme in der Luft.
Ja, die Leute waren echt gut vorbereitet, ey.
Und haben das dann auch sehr schnell hinbekommen, wie so ein Boxenstopp. Einmal alle kurz.
Die waren richtig einstudiert auch, ja.
Ja, ja.
Die haben dann da immer, wenn da so der erste Tropfen kam, hat man so ein Geraschel gehört überall und alle haben sich ihre auch Ponchos und so angezogen. Und ich jedes Mal, weil vor, also es war auch ja die ganze Zeit dann relativ warm, wenn der Regen nicht kam und die Sonne so ein bisschen draußen. Und es war unmöglich, sich da richtig anzuziehen und ich dann immer meine Jacke da irgendwo gelassen in irgendeinem Raum. Und selbstverständlich hat es dann immer sofort angefangen zu regnen danach, sodass ich dann nicht machen konnte, immer flüchten musste. Ja, also wie du eben gesagt hast, Top-Event. So, eine Sache, wie fandst du die Court-Moderation von Tim und Janni?
Eigentlich, also fand ich sehr gut. Fand ich auch, ich fand, die haben, also dafür, dass das Wetter teilweise echt schwierig war, haben sie Leute sehr gut mitgenommen. Vor allem in dem Spiel gegen von Elas Wegler gegen wen haben sie da noch mal gespielt? Im Achtelfinale? Ah, gegen die jungen Schweden. Da fand ich es richtig gut. Das ist mir aufgefallen. Ja, ansonsten fand ich, hatten es nicht so leicht wie auf der GBT. Hatten auch ein paar Vorgaben von der CEV auf jeden Fall, die auch da ihre eigenen Vorstellungen haben. Genau. Wie fandst du es?
Ich finde, beide machen das richtig gut. Also ich fand ich auch. Jeder für sich macht das irgendwie richtig, macht das gut. Ich fand nur, also ich finde erstens, sie machen das ja beide auch noch nicht, also Tim hat es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Die machen das jetzt noch nicht so lange oder sowas und ich finde, dafür machen sie es sehr gut. Ich finde aber auch, es gibt zum Beispiel ja auch Profis in Deutschland, die das vielleicht noch einen Tick besser machen. Und dann frage ich mich manchmal, ob das wirklich das Richtige ist, dass man die jetzt einfach auch gar nicht mehr anfragt. Keine Ahnung, Fabi Wittke oder so. Die das ja einfach schon, also professionell machen, sagen wir mal so. Obwohl sie es, wie gesagt, einfach, ich fand es auch gut. Und was ich sonst halt finde, dass ich das immer ganz nice finde, wenn man das erstens irgendwie zu zweit teilweise macht. Und mir fehlte manchmal auch, also vielleicht gerade bei Tim, fehlt mir manchmal so ein bisschen, Tim ist ja richtig professionell und macht das irgendwie alles ganz nice, aber es fehlt so ein bisschen der Clown, der da irgendwie Klamauk macht mit dem Publikum, der da rumläuft und irgendwie Spaß macht und so und die Leute so richtig unterhält. Ich finde da, ja, das habe ich auch schon mal bei, oder auch bei anderen Sportarten und so, hast du eigentlich oft so, das ist so ein Duo oder einer kann beides, wo einer dann so die professionelle Struktur gibt und sowas und einer, der da irgendwie rumläuft und T-Shirts in die Menge schießt oder irgendwelche blöden Spiele macht oder sowas.
Aber jetzt, wo du es sagst, weiß ich gar nicht, ich glaube, oder ich tippe einfach mal, dass das nicht erlaubt war, dass jemand da runtergeht, oder?
Kann ich mir eigentlich nicht
vorstellen. So On-Court-Moderation?
Also es könnte sein, sie haben es gar nicht gemacht, sie standen nur oben. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil da war ja viel Platz neben dem Court. Also jetzt nicht auf dem Sand.
Es haben ja,
wir hatten ja schon viele, viele Unterbrechungen zwischendurch. Vielleicht ist es ja auch heute passiert, ich weiß nicht, da waren ja noch längere Pausen. Aber als ich da war, dachte ich so die ganze Zeit, ich würde mir wünschen, dass sie unten mal sind und da rumlaufen.
Mhm. Samstag, Sonntag waren ja auch noch Fall gerade da.
Ja.
Das sind ja meines Wissens nach zwei.
Ja, die machen aber das ja auch. Also genau, das sind ja auch die Professionellen.
Waren die denn unten?
Ich kann es dir nicht sagen, ich war ja nicht mehr da.
Ach so, ja, also ich habe sie
nicht gesehen. Ich konnte es auch nicht so sehen. Also vielleicht, der eine macht ja auch gleichzeitig den Leader und den und labert. Aber das ist natürlich cool, dass die dann da sind. Und ich zum Beispiel, wenn Tim und Janni das zusammen machen würden, weil Janni ist auch eher so der Typ, wenn die das gleichzeitig machen würden, was sie natürlich nicht schaffen an so einem ganzen Tag, ist klar. Dann würde es mir noch eine Spur besser gefallen, sagen wir so.
Ja, das wäre auch cool, das denke ich auch. Das wird sicherlich auch eine Budgetfrage sein, da bin ich mir sicher.
Ja, safe.
Wie alles wahrscheinlich, aber ja, so tief stecke ich da jetzt nicht drin, was ich da möglich ist und was nicht.
Genau, das nur dazu. man hat es ja auch gemerkt, die Vorgaben der CEV, ne, wann muss denn mal das Englisch rausgeholt werden, wann nicht. Ja, ab jetzt glaube ich nur noch so dann beim Finaltag oder wenn keine deutsche Beteiligung dabei ist. Aber sie durften relativ viel anfeuern, muss man auch sagen.
Sie durften auf jeden Fall parteiisch sein.
Ja. Ja, da hätte ich eigentlich gedacht, dass die CEV da auch strenger ist. So. Aber das durften sie dann doch sein, wie auch bei dem Elas-Wickler-Spiel.
Ja.
Was ja auch ein nices Spiel war. Jetzt kein besonders oder krass gutes, fand ich. Oder ein teilweise fehlerbelastetes,
ja.
Fehlerbehaftetes. Aber die Stimmung war überragend. Und sehr, sehr laut. Da war es auf einmal, das ist ja so ein, wirklich so ein Kessel, wo es so ein bisschen runtergeht. Da war es einfach turbolaut bei dem Spiel.
Das fand ich übrigens richtig geil, muss ich sagen, dass das Stadion sowohl Sidecourts als auch Centercourt in den Boden eingelassen war. Das fand ich eine richtig geile Atmosphäre. Und du bist quasi so da die Wege lang gelaufen und konntest dann immer so auf die Plätze runtergucken.
Ja.
Und das hatte auch den Vorteil, dass haben die meisten Leute leider nicht sehen können, aber oben da in den Gebäuden konntest du dann oben auf der Terrasse sitzen und hattest einen richtig guten Überblick über die beiden Sidecourts und konntest auch ein bisschen in den Centercourt runtergucken. Das war der Hammer, fand ich.
Ja, das
also
ist immer richtig
dieses
geil.
Layout hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im Gegensatz zu dem klassischen, du baust irgendwo ein Stadion hin.
Ja, ist natürlich, wenn du es aufbauen musst, irgendwie nicht realisierbar. Kannst dann nicht ablassen. Aber es gibt ja auch ein paar Hallen, wo es so ist. In Lüneburg ja oder in der Schmelinghalle. Wo das ja auch so ist, dass du so runter guckst und auf und das ist immer, finde ich, auch richtig geil. Und wie gesagt, für die Akustik ist es halt auch nice, weil du hörst auch im Publikum halt alles, was auf dem Court passiert. Und gleichzeitig wird es halt so ein richtiger Kessel, wenn da die Leute richtig anfangen zu jubeln.
Ja, hat auch ein bisschen was von den Skyboxen, finde ich, die es bei King of the Court immer gibt. Ähnliches Feeling.
Nur ein bisschen größer. Wie viele Leute waren, also haben da reingepasst, weißt du das?
Sitzplätze meines Wissens nach 3.500 und dann gab es noch die Ground Tickets dazu, die oben rumstehen konnten.
Ist ja auch, also gut, man konnte nicht so gut gucken von da oben, ne, wenn da auch eigentlich viele Hecken waren und so.
Man musste groß genug sein, dann ging's.
Ja.
Und sich ansonsten so einen Eingang darstellen, ja.
Oder so eine Getränkekiste, die da ja auch viel stand.
Das gab's auch, ja.
War auch gut. Ja, aber so ein Ground Ticket hat sich, glaube ich, richtig gelohnt, wenn da noch Leute zugeschlagen haben, weil von Mittwoch bis Freitag auf jeden Fall konnte man sich noch relativ lässig überall hinsetzen einfach.
Ja, das glaube ich auch.
Da waren die Leute wahrscheinlich recht zufrieden mit dem Ding.
War sinnvoll, ja.
Ja, na super. Dann können wir ja mal sportlich reingucken. Also wir haben gerade schon ein bisschen angeschnitten. Wir können ja von hinten durchgehen, weil ich bin auch noch ein bisschen geflasht vom Finale. Ich war eben sehr, sehr gebannt vom Fernseher, vom Männerfinale. Und Mosorum sind Europameister. Nach kleiner Mini-Durststrecke haben sie Arman Helwig wieder abgelöst.
Ja, nach 3 Jahren nicht Titel sind sie wieder da.
Ja, und das ist schon sehr respektabel, finde ich. Richtig, also und weiß nicht, es war ein komplett wildes Spiel auch, aber ein heftiges Niveau. Und ich hab die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen für Mosorum, ein bisschen mehr für Mosorum mitgefiebert. Und am Ende haben sie sich auch belohnt. Ja, ist irgendwie, gucke ich mir das immer noch sehr gerne an, was die machen. Bist du eher der Arman Helwig-Fan? Oder egal?
Nee, Fan auf keinen Fall. Ich freue mich, wenn es einen Tiebreak gibt bei den Spielen. Ich habe auf Mosorum auf jeden Fall getippt. Meine anderen Tipps in dem Turnier waren eher nicht so stark, wenn man nochmal in die letzte Folge reinguckt. das war nix. Aber Finale lag ich richtig. Ich fand Norwegen einfach im gesamten Turnier extrem stark. Die haben sich einfach in einer sehr guten Form präsentiert. Und ja, was Anders Mohl im Finale gemacht hat, war wirklich eine eigene Welt. Ich hatte das Gefühl, der hat sich vorgenommen, wenn er wieder gegen die Schweden spielt, einmal zu zeigen, wer jetzt wirklich der beste Beachvolleyballer der Welt ist. Ja. Weil so wie der aufgeschlagen
hat. Wie er aufgeschlagen hat, wollte ich auch gerade sagen. Also
die starten in den zweiten Satz, glaube ich, mit 9-3.
Ja.
Und er steht bei 3 Assen, 2 Blocks und hat, glaube ich, noch 3 zweite Bälle geschlagen oder so.
Ja, also auch geisteskrank. Aber auch was für ein Konstanz und Tempo in diesem Aufschlag drin war.
Ja,
ich habe aber auch das Gefühl, dass die das geübt haben. Weil wer nämlich auch sehr gut aufgeschlagen hat in dem Turnier, war Henrik Mohl. Die haben beide mit, also waren, glaube ich, nach dem, was ich gesehen habe, vielleicht noch Holland mit rein, waren das die besten Topspin-Aufschläger in diesem Turnier.
Ja, das kann sein. Also ich glaube, ganz Norwegen hat Aufschläge trainiert in Kristiansund mit 2 Assen im Finale.
Das auch erstmal
ich weiß nicht, ob er vorher überhaupt 1 gemacht hat, aber da hat er 2 gemacht.
Ja. Ja, am Ende auch der Tiebreak quasi. Hat Christian am Ende aufgeschlagen? Oder anders? Aber es sind auf jeden Fall 2 Annahmefehler. Einer von David Amann, oder?
Ja, ich glaube.
Der zur Seite weggeht und einer von Jonathan, den er zu dicht dran schiebt. Also der Aufschlagdruck, der war es. Der war es auch generell im ganzen Turnier, auch gerade bei den Damen. Aber ja, ich weiß, was du meinst, was Anders da gemacht hat. Er sah völlig on fire aus. Es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass er ein bisschen overpaced hat teilweise und ein paar Fehlerchen gemacht hat oder den Breakball vor allem einfach mal richtig einklinken wollte. Und dann halt Jonathan Hevigs Block getroffen hat.
Ja.
So ein paar Mal. Also er hätte auch der Grund sein können, dass sie das verlieren. Aber also Kristiansund hat einfach relativ fehlerfrei sicher gespielt. Und was halt nicht so gut geklappt hat, tatsächlich ist mir vorhin irgendwie aufgefallen, war Anders Mohls Feldzuspiel.
Ja.
Was war das? Ich habe mir immer an den Kopf gefasst. Er hat, glaube ich, 3 oder 4 Oversets gemacht. Einen noch, also an Pfosten fast.
Ja, also er hatte 3 Zuspiele aus der Rallye raus, wo er jetzt nicht krass unter Bedrängnis war, die Sorum einfach nicht mehr angreifen konnte.
Ja, er kam einfach nicht mehr ran und das ist selber sehr ungewöhnlich. Da hatte er richtig Bock, den ranzuschieben.
Also selbst ein Fehler davon wäre schon merkenswert gewesen. Naja, nichtsdestotrotz immer noch ein beeindruckendes Spiel von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Und ich kann immer noch Kristian Sørum nur immer bewundern. Deswegen bin ich auch so oft für die Norweger, weil das mein absoluter Lieblingsspieler ist. Ja, und wir auch weiterhin einfach da so ein bisschen die Blockfeldabwehr auseinander nimmt. Gefällt mir immer noch sehr gut und jetzt hat es wieder ganz gut geklappt. Nicht besonders oft die Abwehr getroffen und auch selber einfach seine Abwehrbälle, seine Pflichtbälle hinten einfach einsammelt. Normalerweise kriegt er dann auch einen guten Pass. Kann ich dann noch verwerten, das war jetzt manchmal nicht der Fall, aber anders auch mit Blockpunkten. Also ja, wer es nicht gesehen hat, guckt euch das Spiel nochmal an. Das war, ja, mir hat es gut gefallen. Ich dachte kurz, scheiße, jetzt ist es, Alter, die Rallye 10-9 im Tiebreak.
Ja, da dachte ich auch kurz.
Ich dachte, jetzt muss es vorbei sein, jetzt ist Momentum-Switch für Schweden. Also eine ultralange Rallye mit 2,5 sicheren Break-Chancen für die Norweger. David Amann wehrt beide ab und am Ende machen die den Punkt, weil Anders, glaube ich, mit links den Ball ins Aus cuttet oder so, ne?
Ja.
Der hat aber auch
von Clemens lernen,
ja,
wie man das macht.
Und vor Clemens hat auch, ich habe auch einen gesehen, der volle Kanne mit links in den Block gehauen hat. Das war auch gegen die jungen Schweden. Nee, aber Anders hat ja auch 2 oder 3 Rückhand
ja, stimmt.
Cuts so aus dem angespielten Ball irgendwie gemacht im Finale. Das macht ja auf dem Niveau sonst auch irgendwie gar keiner im ganzen Turnier.
Ja, der hat da richtig Bock auf jeden Fall.
Ja, der hat so viel Bock. Ja, der wollte sich mal wieder krönen. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall, den zuzugucken. Sind von Seed 1 auf Platz 1 gegangen.
Ja. Hast du das Frauenfinale auch gesehen?
Das habe ich auch gesehen. Ich
konnte es leider nicht sehen, weil ich gerade im Zug war. Aber es sollte sehr spannend gewesen sein.
Es war ultra spannend. Es war ein ganz anderes Spiel als das Männerfinale, weil es, fand ich, relativ fehlerbehaftet war. So, oder es war
ja
ein absolutes Break-Spiel auch. Okay. Es ging die ganze Zeit, es war nie so, einer geht mal weit vor, wie jetzt 9-3 oder so, und andere kämpft sich wieder ran, sondern es ging die ganze Zeit nur hin und her. Wer es jetzt nicht mitbekommen hat, also die Ukrainerin Hladun Lazarenko gewinnen am Ende. Richtig unlucky auch, die Französin tat mir dann auch so ein bisschen leid. Ja, und ansonsten einfach High Power von allen 4. Das war krass, also die haben einfach dauerhaft irgendwie die Rallyes sich um die Ohren gehauen. Was sie sich auch um die Ohren gehauen haben, waren Topspin-Aufschläge. Also es haben Clemens Vieira hat die ganze Zeit Topspin aufgeschlagen und die Lazarenko auch. Und teilweise hat dann die Chamorro auch noch Topspin aufgeschlagen.
Alter,
und
krass.
Zwar richtig gut.
Also ja, mit die viel Tempo. Ukrainerin hat ja das ganze Turnier schon heftig Topspin aufgeschlagen. Unter anderem hat Borg Lippmann im Tiebreak damit bezwungen. Und
doch auch schon in dem Finale. Da haben die doch auch schon gegeneinander gespielt. Beim Challenge.
Ah, stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr
im Kopf. Da hat sie nicht nur im Tiebreak die auseinandergenommen. Ja, also ultraschnelle Dinger. Die Französinnen haben es richtig gut gemacht die ganze Zeit. Dagegen haben gut angenommen. Und wie gesagt, Clemens Viera hat das genauso gemacht. Also das war outstanding auf jeden Fall. Und bei den Ukrainerinnen auf jeden Fall auch ein Grund, warum sie hier ins Finale gekommen sind und am Ende gewinnen konnten. Ich habe da auch noch eine Nachreichung. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen gerätselt, wo die Ukrainerinnen jetzt herkommen auf einmal. Und da hat mir Dan Jon geschrieben, liebe Grüße, der meinte, dass, also es gibt jetzt keinen Grund, die haben jetzt nicht das Nachwuchsprogramm ausgebessert, aber die Teams Kmil Lazarenko und Serdiuk Romaniuk, Kmil Lazarenko 03 und Serdiuk Romaniuk 04, waren jeweils als Teams Weltmeisterinnen. Ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Jahrgang. Er sagt nur Jugendweltmeisterinnen. Und jetzt haben sich ja eben Kmil Lazarenko aufgesplittet und Lazarenko spielt mit Ladun, die, glaube ich, auch schon ganz, ganz lange, die ist nämlich ein bisschen älter, die ist 92er Jahrgang. Und vorher hieß die mal anders, die hat, nee, stimmt nicht, hat meine Schwester Quatsch erzählt, die heißt schon immer so. Aber genau, die ist älter auf jeden Fall, hat sich jetzt die junge Partnerin geschnappt und ist Europameisterin geworden.
Ja, krass, da hätten, glaube ich, auch nicht so viele mit gerechnet vorher.
Nee, auf gar keinen Fall.
Richtig, hast du aber coole zufällig, Storyline.
Ja, hast du zufällig das Halbfinale gesehen von Frankreich gegen Müller-Tillmann?
Den zweiten Satz habe ich gesehen.
Weil das konnte ich leider nicht gucken und es war ja schon vom Ergebnis her jetzt eine sehr deutliche Partie. Was ist passiert mit Müller-Tillmann, unserem und den amtierenden Europameisterin?
Ja, da...
Ja, jetzt nicht mehr, leider.
Muss man leider sagen, dass Svenja dann einen schwarzen Tag erwischt hat. Ist da leider nicht allzu viel gelungen und die Französinnen haben einfach richtig gut gespielt und zumindest in dem, was ich im zweiten Satz gesehen habe. Und was auffällig war und was glaube ich auch im Finale wieder auffällig war, ist, dass die Französinnen so diese, sich gern mit dem Publikum anlegen und diese Rolle auch so ein bisschen genießen, so mit dem Publikum sich anzulegen und so ein bisschen den, nicht Underdog, aber ja, die gefühlt genießen sie es so, wenn das ganze Stadion für die anderen ist und sie...
War jetzt im Finale ja auch wieder so irgendwie.
Ja, genau, da war ja auch sehr viel Unterstützung für die Ukrainerin und gut, in dem Fall hat sich die Ukraine auch durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie viel, viel Frust da bei den Fans noch vom Halbfinale war. Hätten sie vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein müssen.
Ja, lustig eigentlich, weil sonst war das ja auch, oder jetzt auch in Paris, da waren ja Viera Chamorro auch als Wildcard-Team. Und eigentlich war die Rolle der so Fan-Gehassten war eigentlich immer bei einem anderen französischen Team. Das war immer bei Alexia Richard. Die hat sie sonst immer mit denen angelegt die ganze Zeit und wurde ausgebuht und so. Und jetzt übernimmt das einfach. Es klingelt.
Es klingelt.
Ist das für dich?
Nee, ist nicht für mich.
Also. Okay, dann machen wir weiter. Ja gut, aber wir haben sie jetzt unterschlagen. Müller-Tillmann haben natürlich Bronze gewonnen. Gewinnen dann, also Svenja hatte keinen ganz schwarzen, doch hatte einen schwarzen Tag gestern, aber heute sind sie wieder zurückgekommen und dann haben sie gegen Spanien gewonnen, gegen Alvarez Moreno, die dann schon wieder einen vierten Platz bei einer Europameisterschaft machen. Schon wieder ist das richtige Wort, oder?
Ja, einmal hatten sie auf jeden Fall schon mal einen vierten. Einmal Bronze, einmal einen vierten, glaube ich.
Ja, und die ich ja auch da so ein bisschen hingetippt habe, mich richtig erinnere. Aber ich finde es krass, was, wenn man sich anguckt, was in den Viertelfinals, was die Teams alle aus dem Weg geräumt haben und teilweise halt auch ordentlich knapp. Also die Ukrainerinnen gewinnen gegen Koenig Skon, Alvarez Moreno gewinnen 22-20 und 17-15, also erst ein klar verloren und dann 22-20, 17-15 gegen Zoe und Anouk, was halt absolut heftig ist und auch vom Ergebnis her. Dann kassieren Graudina Samoilova komplett im zweiten Satz gegen Viera Chamorro und Müller-Tillmann gewinnt gegen Gotthardy Ossi-Todd. Was, ja, also alle von diesen Teams, es hätte auch alles genau andersrum ausgehen können und keiner hätte sich gewundert über diese Teams in den Halbfinals. Und also jeder Einzelne hatte da einen richtigen Brocken vor sich.
Ja, und die Frauenviertelfinals waren auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Das stimmt.
Und ich hätte auch gedacht übrigens, also Müller-Tillmann, Chapeau, dass sie das Viertelfinale gewonnen haben. Weil ich fand, Valentina Gotthardy, die hat ungefähr so gespielt wie Anders Mohl im Finale. Die hatte auch komplett das Feuer. dabei und hatte richtig Bock und hat, glaube ich, also ich habe, glaube ich, eine Frau noch nie so doll angreifen sehen.
Ja, also ich finde, die macht noch, oder was heißt, ich finde, die macht noch zu viele Fehler. Wenn sie das, was sie manchmal zeigt, und ihre Athletik, Abschlaghöhe und auch Präzision, wenn sie das noch hochprozentiger abrufen könnte, dann könnte die manche Spiele alleine gewinnen, glaube ich. Ja, hat natürlich mit der Aussie Todd an ihrer Seite jetzt noch eine Partnerin, die jetzt noch nicht so lange in der Weltspitze ist und die sich auch noch konstant weiterentwickelt. Also ja, ich glaube, das könnte auch noch ein sehr, sehr gutes Team die nächsten Jahre werden.
Ja, sind jetzt schon halt an eins hier reingegangen in die EM, ne? Und das, was ich gesehen habe, also ich habe jetzt auch nicht so viel von den beiden gesehen, aber da hatte jetzt Valentina nicht die Chancen, so viele Fehler zu machen, weil die doch sehr, sehr konstant auf ihre Partnerin gespielt haben. Ja, aber sie haben eben auch vorher gegen Sandra und Anna gewonnen. Und das auch mit einer krass guten Leistung so. Und ja, sie dann treffen dann halt auf Müller-Tillmann, die jetzt dann ein Seed 8 sind in diesem Turnier, als Amtierende. Was natürlich dann ein bisschen unlucky ist, wenn du da Seed 1 bist. Aber gut, früher oder später triffst du sie dann vielleicht. Ja, aber also die Frauenkonkurrenz hat mir auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, da zuzugucken. Also das waren alles heftige Spiele. Ich finde, man sieht echt, dass sich das, dass die Teams sehr, sehr athletisch und oder energiereichen Beachvolleyball spielen. Und auch jetzt gerade solche Teams da wie Gotthardi, Aussie Todd oder jetzt das Finale. Und es macht auf jeden Fall Spaß, dazu zu gucken.
Ja, fand ich auch dieses Turnier wieder sehr, sehr gut.
Ja. Powervolleyball ist ein gutes Stichwort. Das machen nämlich auch bei den Herren die Niederländer. Und das hat sie jetzt wieder mit zwei Teams ins Halbfinale gebracht. Beide haben das Halbfinale verloren, aber trotzdem absolut heftig, dieses Spiel um Platz 3. Hast du es gesehen?
Nee, leider auch nicht. Da war ich auch noch im Zug.
Also da können alle mal zugucken, angucken und dann die Shots zählen. Und ich weiß nicht, ob man seine zweite Hand braucht dafür, weil sie haben sich einfach nur die Bälle um die Ohren gekloppt. Brouwer van de Velde gegen Boermans de Groot. Auch tatsächlich unlucky Ende so ein bisschen. Ich glaube, da war dann auch ein verwackelter Annahme am Ende. 15-13 Tiebreak dann einfach. Und Brouwer van de Velde gewinnen das. Aber ich fand das unfassbar, wie die sich da wirklich, also dauerhaft einfach nur drauf. Teilweise auch die Blocks haben geklingelt. Es war aber völlig egal. Dann wurde der nächste halt noch härter. Und dann gab es ja noch das dritte Team, wo wir ja schon gesagt haben, Emma Spinninga, die gegen die Schweden das Ähnliche gezeigt haben. Auch mit unfassbarer Athletik einfach. Und Blocks von Ruben Pinning, also ja, die Holländer machen auf jeden Fall immer noch einiges richtig da in ihrer Schmiede. Sich
auf jeden Fall auch eine Philosophie durch, würde ich behaupten.
Ja, und auch diese komplette Trainingsgruppe, Trainingsphilosophie, die da haben, dass sie alle miteinander da sich die Qualität auf Court bringen, dass man sieht, dass das auf jeden Fall aufgeht. Robert Mewson hört auf und dann kann sich Alex Brouwer einfach irgendwen davon aussuchen. Und ja, sind eh alle halt auf dem Weltspitzenniveau. Und das ist auf jeden Fall, ja, ist richtig krass, finde ich. Und ja, guckt euch das Spiel nochmal an. Das hat auch Spaß gemacht. Das war, wenn Christian Sörum da der Hirnchirurg ist. Weiß ich nicht, was die Holländer sind. Auf jeden Fall mit dem Hammer eher als mit dem Skalpell. Das ist richtig geil anzugucken. Aber ja, also was für ein krasser Erfolg wieder für die, einfach da mit zwei Teams dann im Halbfinale zu landen. Yes. Ansonsten, deutsche Beteiligung im Halbfinale gab es leider nicht. Elas Wickler.
Bei den Männern jetzt, ja.
Bei den Männern, ja. Damen hatten wir eben schon. Bei den Männern, Elas Wickler, haben sich noch ein bisschen durch die K.O.-Runde gekämpft, haben ja auch direkt das erste Spiel verloren in der Gruppe. Mit wirklich einer, ja, gegen die Bayos, mit einem schwierigen Performance, so das war einfach nix. Und haben sich dann so ein bisschen durchgekämpft, haben dann den schwedischen Baum erwischt, gewinnen dann noch gegen die jungen Schweden, aber ohne Scheiß, eigentlich hat das schon der Große ist der Hölting Nilsson, ne? Der Blocker.
Ja.
Hat das eher verloren, weil er einfach dann im ersten und dann im dritten Satz einfach relativ viele Unforced Errors eingebaut hat, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Taktisch interessant entschieden haben, da Clemens ist am Wackeln komplett. Hat Probleme im Sideout, hat Probleme mit Breakchancen. Sie schlagen auf Clemens auf, er macht sein Sideout nicht. Dann rutscht einer ab, also geht in die Mitte, Nils übernimmt den, Nils macht den Punkt und dann Ende Tiebreak schlagen sie weiter auf Nils auf, der dann einfach souverän sein Sideout weitermacht.
Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das gesehen habe. weiter geht's.
Fand das auch ganz gut, dass sie dann wieder Nils attackiert haben und Clemens eben vorher schon im ersten Kontakt und dann auch im Angriff irgendwie Trouble. Und
Clemens, muss man ja auch sagen, angeschlagen, hatte da nicht das volle Potenzial der Schulter zur Verfügung. Das hat, glaube ich, jeder gesehen. Er hat ja auch ein paar Mal mit links angegriffen sogar. Und also überraschend gut, finde ich, oder was überraschend, aber beeindruckend gut dafür, dass er das trainiert man ja nicht in der Regel. Von daher auf jeden Fall ein Erfolg, dass sie das Spiel überhaupt gewonnen haben, denke ich.
Ja, man hat es auch vor allem so in den vielleicht so netzentfernten Bällen oder sowas gesehen, wo einfach nur noch rüber gegurkt wurde, weil die Power da nicht raufkam oder es nicht gelohnt hat, da zu versuchen, voll durchzuladen. Und dann war halt Schluss bei Arman Helwig. Die spielen auch, also muss sagen, die spielen wirklich sehr häufig gegeneinander irgendwie, treffen sich oft und es geht nicht oft gut für Elas Wickler aus, leider. Ich hätte auch tatsächlich ganz gerne das Viertelfinale Schweden gegen Schweden gesehen. Das hätte mich auch gefreut. Weil ich
wäre, glaube ich, ähnlich ausgegangen. Die haben ja auch letztens, wo haben sie letztens nochmal gegeneinander gespielt? Beim Elite in Gstaad? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da war auch relativ deutlicher Sieg für Arman Helwig.
Kann auch gut sein. Aber trotzdem, wenn die Fehler abstellen, die jungen Schweden, dann hat man auch so ein bisschen, fragt man sich, okay, wie wollen wir jetzt punkten gerade gegen die? Weil die doch relativ effortless sehr weit oben abschlagen, einfach immer in die Naht irgendwo und einfach so locker weg die Sideout-Punkte machen und ja auch gut breaken.
Ist ja auch ja, die sind halt schweinehoch, immer noch 19 und 20, ne?
Ja, vielleicht kommt da ja noch was. Können auf jeden Fall weiter mit den beiden rechnen. Haben aber jetzt bei dem Turnier ein bisschen mehr auf klassischen Spielaufbau gebaut, also ein bisschen weniger rumgedumpt. Und habe es damit halt bis ins Achtelfinale auch geschafft. Wir waren ja mit vielen deutschen Teams dabei. Über euren Auftritt haben wir schon gesprochen. Ansonsten würdest du sagen, das war ein erfolgreicher Auftritt der deutschen Männer?
Nur bei den Männern jetzt?
Ja, sagen wir mal bei den Männern erstmal. Bei den Mädels können wir auch gleich nochmal reingucken.
Ja, was heißt erfolgreich? Also, ich finde, dass größtenteils, also außer bei uns vielleicht, aber bei uns konnte man jetzt nicht unbedingt mit einem Sieg rechnen, aber ich finde, dass größtenteils eigentlich die Leistung gut aufs Feld gebracht wurde. Man dann halt aber noch den Unterschied zu Weltklasse-Teams gesehen hat. Ich finde erstmal, die Sagis spielen ein sehr gutes Turnier. Henning Wüst spielen auch ein solides Turnier.
Die hatten auf jeden Fall weit spektakulärsten Spiele so. Oder auch mit Fanunterstützung. Ja. Das war ganz nice.
Das stimmt. Fretscher Winter natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich ausgeschieden. Aber an sich, die Leistung, die da gespielt haben, fand ich sehr, sehr gut. Also zumindest das, was ich gesehen habe, war sehr, sehr gutes Niveau. Leider hatten sie halt Gegner, die dasselbe Niveau und ein bisschen mehr geschielt haben.
Ja. Also wer die Gruppe so getippt hätte, das war die Gruppe, über die wir auch gesprochen haben, mit den jungen Schweden, die Israelis, dann Brühl Ložiak und dann Fretschner Winter. Ist richtig?
Ja. Ja, genau.
Die am Ende, glaube ich, die Schweden sogar gewonnen haben. Ja, die Schweden haben die Gruppe gewonnen.
Ja.
Und dann, genau, die Israelis. Und man muss aber auch sagen, Sven hatte schon einen Matchball auf der Hand. Und die waren auch schon ordentlich weit vorne, also die waren schon kurz davor, noch weiterzukommen und haben es dann ein bisschen selber, also Logia kann sich natürlich dann da irgendwie nichts anmerken lassen und einfach weitergemacht, aber Fretschner Winter hätten, an der Stelle haben sie halt aufgehört, ihre Leistung dann da abzurufen und im Tiebreak ging dann ja gar nichts mehr zusammen, aber da ging einmal der Schalter irgendwie aus was schade war. Gruppe ist gut. Aber ich finde, du hast das eben ganz gut gesagt. Man sieht irgendwie noch den Unterschied oder den Abstand zur Spitze da. Und dann auch, also so eine Breite, wie jetzt die Niederlande sie da haben, ist da noch nicht so vorhanden.
Ja, stimmt. Die deutschen Spieler sind natürlich noch, vielleicht abgesehen von Elias Wickler, schon relativ jung noch.
Ja.
Das muss man auch sagen. Husseius, auch nicht drüber gesprochen. Auch solide Leistung gezeigt, aber beides eben auch keine schlechten Gegner gewesen, die dann eben besser gespielt haben und die Spiele gewonnen haben. Aber es sind ja alles noch junge Athleten, die sich noch viel entwickeln werden. Und von daher, die Breite ist jetzt, also in der Spitze ist die Breite noch nicht da.
Genau, die Breite ist schon da. Das ist so, wenn du so eine Pyramide nimmst, dieses untere Teil, das ist schon da, ist auch genau, gut gefüllt. Richtig. Spitze an sich ein bisschen abgebrochen mit Elias Wickler, aber eigentlich sind die ja auch da und haben immer die Möglichkeit, sie sind Vize-Olympiasieger. Und dieser Mittelteil, der fehlt halt einfach irgendwie oder fehlte jetzt bei diesem Turnier. Sven und Lukas zeigen das ja immer mal, dass sie eigentlich da mitmachen können. Aber hier war es jetzt nicht.
Ja, beziehungsweise jedes Team hat jetzt ja mal zwischendrin immer so zwei, drei gute Turniere. Dann haben wir auch wieder eine etwas schlechtere Phase. Jetzt gerade waren ja Henning Wüst die letzten Turniere sehr, sehr gut. Ja. Sagis auch ein, zwei sehr gute internationale Ergebnisse eingefahren. Jus Huster letztes Jahr vor allem sehr gute Turniere eingefahren. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, wer jetzt quasi so den nächsten Step nach oben macht. Also erstens wer und zweitens wie viele von denen. Theoretisch hätten alle das Potenzial, noch ein, zwei Steps weiterzugehen, noch weiter nach oben zu klettern und sich da in der Top 15 richtig zu etablieren. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, und auch also weiter perspektivisch. Es muss ja auch nicht sein, dass alle zusammenbleiben. Es kann sich ja auch nochmal neu mischen. Also man muss ja nicht nur in den Teams denken, wie sie jetzt gerade zusammen sind. Aber es fällt, wie du sagst, ne, es gibt diese Schwankungen. Jeder hat mal den Ausschlag nach oben. Wie gesagt, Henning Wüst haben ja auch, die haben auch von der Energie einfach sehr gut gefallen irgendwie. Die haben es echt geschafft, alle Leute da mitzunehmen, die ganzen Zuschauer. Es hat irgendwie Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Während das bei Sven und Lukas zum Beispiel ab und zu so ein bisschen, aber so ist es bei Sven auch schon immer, es ist so ein bisschen manchmal verkrampft, sieht so ein bisschen steif aus, jetzt nicht so, als hätte er gerade den Spaß dabei, was halt bei Henning Wüst ein bisschen mehr so ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch einfach schon immer so, aber da müssen sie halt irgendwie schaffen, das dann in die Leistung umzumünzen. Also ich meine, Sven ist ja, wie alt ist Paul, Henning?
Ende 20, 27, 28.
Aber auch so 97er Jahrgang oder sowas in die Richtung, ne? Würde ich sagen. Also ich meine.
Das kann gut sein. Ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, also Sven als 98er dann noch einer der Älteren. Und ich weiß jetzt nicht, ob man, also das ist natürlich, sag mal, bei den Beachvolleyballern ist der Peak dann irgendwie um die 30 rum so. Also da ist der Peak. Der ist nicht dann rum. Der ist da irgendwo Ende 20, Anfang 30. Das heißt, da ist es jetzt schon so langsam Zeit, dass Fretschner Winter zum Beispiel, also Lukas ja noch, ich glaube 2000er, da ein bisschen Zeit, aber dass so langsam der Karriere, es kann ja auch noch später kommen, aber das die sind jetzt nicht mehr die absoluten Jungspunde. Und das kann man auch nicht Ewigkeiten so das ewige Talent mäßig weitermachen, sondern irgendwie kann es jetzt auch mal sein, dass die ausgewachsen sind und quasi aus dieser Jugendsparte rauskommen und ihre Leistung da mal auf die Platte bringen könnten. Das ja auch teilweise machen, aber jetzt bei dieser EM durch verschiedene Umstände leider nicht. Und es ist halt auch ein Ball, ne? Also Sven haut da einen Ball, ich glaube beim 2019 oder was, 2018 noch einen ins Aus. Wenn er den trifft, dann reden wir vielleicht ganz anders über die Performance von dem Turnier. Das darf man halt auch nicht vergessen.
Ja, es sind halt oft Kleinigkeiten, die dann über Ausscheiden und Weiterkommen entscheiden, ne? Das ist halt die harte Realität im Sport.
Ja. So sieht's aus. Ja, und bei den Mädels hatten wir zwei Teams auch, die direkt, das war natürlich dann so Mittwoch, erster Tag, war es bei den Frauen möglich, direkt auszuscheiden. Das ist dann auch passiert. Das ist natürlich dann so ein bisschen, das ist die EM vorbei, bevor sie so richtig für einen angefangen hat. Aber es waren jetzt ja eben Chenoa und Anna Chiara, die da rausgegangen sind. Und wer noch? Uwe Schuhholz, genau. Waren jetzt auch beides nicht die Teams, wo man jetzt einen Sieg als gegeben hingepackt hat, sondern das wäre halt ein Erfolg gewesen, einen zu gewinnen. Haben sie beide nicht. Ich weiß nicht, hast du was gesehen von den beiden Teams?
Nee, leider gar nicht. Da war ich selber noch zu sehr beschäftigt.
Warst im Tunnel, ne?
Ja, genau.
Ja, ich leider auch nicht. Und das war auch, also für mich war es halt auch so, dass es gefühlt schneller vorbei war, als es angefangen hat, weil ich hatte noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass es losgeht. Und dann hieß es schon, die Teams sind jetzt ausgeschieden. Deswegen aber für die wahrscheinlich genauso wie für dich einfach erstmal richtig nice da mitzuspielen. Ich habe jetzt Chenoa am Donnerstag auf jeden Fall noch gesehen. Paula war auch noch länger da und ansonsten, und Jana auch, dann saugt man das natürlich einfach nochmal ein bisschen auf. Also, da gibt es auch verschiedene Typen. Du warst ja dann auch noch ein bisschen länger da, aber die Sagis zum Beispiel, die haben ja dann auch relativ chancenlos gegen Rotago Tirat und da haben sie sehr wenig Zeit verloren, um dann nach Hause zu fahren. Die habe ich noch getroffen. Da hieß es noch, wir suchen jetzt noch einen Arzt hier, wir müssen uns noch für Baden abmelden. Und dann fahren wir so schnell es geht nach Hause. Also.
Ja, da geht jeder immer anders mit um und ich auch manchmal. Also normalerweise bei Turnieren, wo ich rausfliege, bin ich auch so schnell es geht weg. Ja, manchmal hat man auch Termine oder so. Das weiß man immer nicht.
Ja, es gibt unterschiedliche Typen. Also ich weiß noch, EM, Joni Erdmann, schon ein bisschen nach der wirklich aktiven Karriere, war mit Armin gemeldet für die EM in Wien und hat gleichzeitig Familienurlaub mit der, also da einfach gemacht in Wien, das verbunden. Sind dann, waren erster Nachrücker, sind nicht nachgerückt, haben dieses ganze Venue nicht mal aus der Ferne gesehen. Sondern, ja, wenn ich nachrücke, dann spiele ich. Aber was soll ich denn da, wenn ich nicht spiele? So? Interessiert ihn denn überhaupt nicht? Armin, glaube ich, gar nicht erst da gewesen. Aber ja, so kann man damit auch umgehen. Für manche ist das einfach irgendwie ein Job. Manche müssen dann weg da und manche können das dann auch so ein bisschen aufsaugen.
Ja, so kann man es auch sagen, denke ich.
Ja, sonst Sandra und Anna waren noch am Start. Haben sich auch ganz gut geschlagen, muss man sagen.
Gute Energie, finde ich. Auch gut, die Fans mitgenommen.
Hatten auch Spaß dabei. So sieht es zumindest aus. Manchmal bin ich mir bei Sandra nicht ganz so sicher, ob sie da wirklich da Spaß hat oder ob sie das so ein bisschen sich so versucht, da so reinzufreuen. Erstmal so ein bisschen so tun und dann hat man schon irgendwann Spaß. Aber ja, mir hat es auch Spaß gemacht, den zuzugucken auf jeden Fall. Haben auch ein bisschen Trickery da immer mit drin. Paar zweite Bälle, paar lustige Pässe und sind dann halt an Gotthardi Ossi-Todd gescheitert im Achtelfinale.
Ja, das war
und auch okay. Das erst im Tiebreak. Ja, absolut.
Ja, aber schön, dass sie den Hype-Train ein bisschen weiterfahren können gerade.
Ja. Und Bock Lippmann waren auch noch da. Sind auch aus der Gruppe rausgekommen. Sind auch über die Zwischenrunde gekommen. Haben da noch gegen Scampoli Bianchi gewonnen.
Ja.
Und dann sind sie raus gegen die Europameisterin aus der Ukraine. Und das auch erst wieder im Tiebreak. Also auch da können, glaube ich, echt zufrieden sein mit dem Ergebnis. Und das auch wieder,
haben den Europameisterin Satz abgenommen. Also das haben nicht so viele geschafft.
Ja.
Muss man sagen.
Nee, und das bei denen macht es auch Spaß. Also das bleibt so, ich gucke denen gerne zu. Und man fiebert da mit und hat irgendwie Bock darauf, dass sie da weiterkommen. Und für Linda ja jetzt auch die erste Europameisterschaft. Und die Erfahrung musst du halt dann auch erstmal irgendwie sammeln.
Ja, klar.
Aber also, das waren unsere 13.
Die werden ihre Reise machen. Ja.
Ja, das sieht man auf jeden Fall. 13 Teams waren dabei. Eins hat eine Medaille gesammelt. Wir haben natürlich das Potenzial 12
Teams
da manchmal ein bisschen höher eingeschickt. Nur 12, genau. Ach so, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Du hast völlig recht.
Da war noch was.
Von 12 Teams. Genau, habe ich fast vergessen. Ein Team konnte da nicht antreten. Und zwar Lea Kunst und Melanie Paul. Und zwar wurde das ganz kurz erst vorher bekannt gegeben, dass Melly da nicht spielen darf. Und auch relativ ausführlicher beschrieben bei den DVV-Instagram-Posts. Aber hast du da noch irgendwie mehr Informationen, mehr gehört?
Ja, das habe ich auf jeden Fall. Lustigerweise bin ich Dienstagmittag, bin ich Mittagessen gegangen, alleine. Und setze mich dann da so, das war direkt neben dem Spielerhotel, in so einen Bauladen, bestelle mir was zu essen, Essen kommt und dann kommt Melly Powell da rein. Ja. Und erzählt mir dann davon, was quasi passiert ist. Ich glaube, das haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen, weil es ja auch ausführlich diskutiert wurde. Und ja, was vielleicht, oder was in den Infos nicht so viel dabei war und was viele noch nicht so wussten, ist, dass es schon ja länger quasi was heißt bekannt war, das Problem, aber es gab vor, ich glaube, 4-5 Wochen, Mitte Juni, gab es eine Anfrage von der FFVB beim DVV bezüglich der Federation of Origin, was ja am Ende das Problem war, bei zwei Spielern. Das eine war Melly Powell und der andere Spieler war tatsächlich ich. Ja, etwas lustig, aber auch sehr verwirrend. Hab dann nachgefragt, was denn ist. Also es ging quasi darum, ob ich schon mal woanders gespielt habe oder gewohnt habe und ja, Volleyball gespielt habe. Ist bei mir nicht der Fall. Ich war immer in Deutschland.
Du so, Lübeck, hä?
Lübeck, so, hab nur für Deutschland Volleyball gespielt. Und ja, von daher war das Thema bei mir relativ schnell erledigt, aber wohl gleichzeitig gab es bei Melly Powell auch die Anfrage. Und bei ihr gibt es halt die Vorgeschichte aus Chile. Dann, ja, ist das Thema wohl kurz vor der EM nochmal aufgekommen. Und dann kam eben von der FAVB die Nachricht, dass Melly Powell für internationale Turniere erstmal gesperrt ist und deswegen nicht bei der EM spielen kann. Der DVV hat dann noch alles versucht, irgendwie kurzfristig zu regeln, aber war da relativ machtlos. Und was auch in den Infos nicht drin stand, ist, dass das Ganze so ein bisschen, also ja, viele Leute haben sich auch gefragt, warum ist das nicht vorher aufgefallen? Die spielt ja schon so lange für Deutschland. Ja. Das ist doch jetzt nichts Neues. Das Problem ist, dass es eine Regeländerung gab. Anfang des Jahres, ich glaube im März, wurden die Regeln hinsichtlich dieser Herkunft von Spielern ein bisschen verschärft. Denn die Regel soll eigentlich verhindern, dass Spieler in, ja, vielleicht finanziell schwächeren Nationen aufwachsen, da Volleyball lernen, ausgebildet werden und dann einfach von in Länder wechseln, wo sie mehr Geld verdienen. Das soll die Regel verhindern. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Regel, eine sehr gute Regel, um eben diese kleineren, schwächeren Nationen zu schützen. Das Problem ist leider, dass sie in diesem konkreten Fall jetzt völlig falsch zur Anwendung kommt, also wo es eigentlich nicht für vorgesehen war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass durch diese neue Regeländerung eben auch ein dreijähriger Wohnsitz in dem Land Voraussetzung ist für diesen Transfer. Und dieser Transfer wurde bei Melly Powell eben nie gemacht. Und 3 Jahre in Deutschland hat sie auch noch nicht gelebt. Also zumindest mit festem Wohnsitz. Das war.
Weil sie noch in Chile irgendwo gemeldet ist oder weil sie immer in den USA ist zwischendurch?
Ich glaube, weil sie in den USA war zwischendurch. Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass das auch am Ende das Problem war. Neben dem Hauptproblem, dass einfach dieser Transfer nicht gemacht wurde. Und dieser Transfer kostet eben, oder da zahlt eben die Nation, die den Spieler übernimmt, sozusagen eine Gebühr an FAVB und die Nation, die hier ausgebildet hat. Und es ist auch nicht unbedingt wenig Geld.
Ja.
Irgendwo in den Discord wurde mal so eine Tabelle reingeschickt mit den Gebühren, die sind im jetzt nicht unrelevanten fünfstelligen Bereich, je nachdem, wie lange jemand da ausgebildet wurde und aus welchem Land in welches Land man wechselt. Also einfach sehr, sehr, sehr unglücklich gelaufen, muss man sagen. Tat mir auf jeden Fall sehr, sehr leid und ich hoffe, dass sie das jetzt möglichst schnell hinkriegen. Denn ja, also ich glaube, es steht auch in den Regeln, dass du, wenn du jetzt einen Transfer machst, 2 Jahre erstmal nicht spielen darfst. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Also das ist ihr nicht zu wünschen.
Ja. Ja, unglücklich gelaufen, auf jeden Fall. Aber irgendwo ist auch hier, also ist das von der FIVB auch schlecht gemacht. So, du kannst natürlich die Regeln aufstellen. Wie du sagst, ist es eine gute Regel. Aber du musst dann auch eben irgendwie gucken, wie du sie anwendest. Und dann, diese Anfrage ist ja auch in Ordnung, aber dann kurz vor der EM das dann rauszuhauen, die darf jetzt nicht spielen, ist halt absolut scheiße. Das ist so, gefühlt so ein Sachbearbeitertum. So, ach so, ja, hier, das steht ja, dass die nicht spielen darf. Ja, dann darf die jetzt nicht spielen. Was ja völlig an der ganzen Regel, warum es die gibt, vorbeigeht. Und wenn sie jetzt da noch so eine Sperre kassieren würde, obwohl sie ja jetzt einfach schon länger für Deutschland spielt und das ja auch absolut sinnvoll ist, dann wäre das ja noch die absolute Katastrophe. Und keine Ahnung, ja, es ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich für, also DVV und so, denkt man sich auch, okay, dafür haben wir sie auch, diesen Verband, für sowas, ne? Dafür zahlen wir hohe Abgaben an den Deutschen Volleyballverband, wir jetzt als Vereine oder sowas, dass die sich um sowas auch kümmern.
Ja, ich stelle es mir aber auch schwierig vor.
Ja, absolut, da muss man richtig drin sein. Da muss sich
gerade, wenn so eine Regeländerung im Stillen gemacht wird, nicht irgendwie groß angekündigt wird.
Ja, aber sie sind halt
auch, wie da im Hintergrund die Warnungen sind oder wie man da wieder kommuniziert wird. Aber ja,
wahrscheinlich schlecht, ne? Das ist klar, es ist immer höchstwahrscheinlich irgendwie im Sport so. Ja. Aber man kann sich da auch immer mehr hinterklemmen, sage ich mal. Und der DVV ist dann irgendwie Mitglied im CEV und CEV ist Mitglied in der FIVB. Keine Ahnung, wie das alles abläuft. Und da darf sowas halt eigentlich nicht passieren, ne? Passiert dann mal. Aber man denkt sich auch, okay, eigentlich dafür seid ihr da. Und es ist dann auch mal so, dass das übersehen wird, aber es sollte ja eigentlich nicht passieren.
Theoretisch. Ja, das auf jeden Fall nicht.
Obwohl da die FIVB, wie gesagt, auch einfach das schlecht macht und das denn nicht dran denken, dass das für diese Spielerin einfach richtig, richtig scheiße ist. Und für ihre Partnerin auch.
Ja. Ja. Kann nur hoffen, dass es in Zukunft besser wird. Also ich meine, damit ist jetzt nicht wirklich so vielen Leuten geholfen, muss man sagen.
Nee, das hat irgendwie gar nichts gebracht.
Das, also im schlimmsten Fall, davon gehe ich jetzt nicht bei aus bei Melli, aber das könnte ja viele Leute treffen und im schlimmsten Fall verlierst du einfach richtig, richtig gute Athleten. Der Sportart, die sonst die Sportart sehr, sehr bereichern würden. Und ja, das ist ja maximal kontraproduktiv.
Absolut. Und jetzt kann ja jetzt auch nicht in Deutschland wohnen und dann weiter für Chile spielen die ganze Zeit. Das funktioniert ja auch nicht. Das ist nicht so richtig durchdacht.
Ach so, ja. Und was auch nicht durchdacht ist, ist, dass jetzt gerade, das wissen auch viele nicht, weil es auch nicht in der Info stand vom DVV, Melli kann gerade für keine Nation spielen. Die kann weder für Chile spielen, wo sie aufgewachsen ist, noch für Deutschland, obwohl sie einen deutschen Pass hat und hier auch wohnt, noch für Argentinien, wo sie geboren wurde. Gerade ja, kann sie kein Land spielen, weil die Regeln das einfach nicht hergeben. Also sie müsste jetzt irgendwie diesen Transfer machen, in der Theorie 2 Jahre Pause und dann kann sie spielen. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt die beste Lösung ist.
Ja. Ja, es gibt halt dann diese Regeln nicht dafür, was ist, wenn man dann transferiert, wenn man schon einfach irgendwie mittendrin ist oder halt in der heißen Phase ist. Also und sie hat halt für Chile ja auch schon gespielt, ne? Das ist ja auch mit das Problem dabei, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Dass wenn sie jetzt nicht für die Federation schon mal angetreten wäre, dann wäre das ja etwas einfacher. Ja, genau, also sie ist einfach für Chile schon mal angetreten und das verschärft halt diese ganze Regelung auch dann.
Ja, oder in so einem Schulturnier, meine ich.
Ja, das ist ja natürlich, weißt du ja nicht, wenn du das machst. Geil, ich kann für mein Land spielen. Für ein Land spielen. Ja. Ja, alles klar. Ordentlich bitter, haben sich alle nicht mit rumbekleckert. Und das so kurz vor der EM zu machen, ist ja bescheuert. Was soll denn passieren? So, ne? Die hat ja eh schon international gespielt, dann wird das Turnier jetzt ja auch nicht dann ungültig, wenn sie da mitspielt. Weil sonst werden ja alle Turniere, die sie jetzt mitgespielt hat dieses Jahr, sind dann im Arsch. Also verstehe ich die Beweggründe von der FIVB da auch nicht, das dann noch vor der EM zu machen. Aber gut.
Ich weiß nicht, ob die das überhaupt auf dem Zettel hatten, ehrlich gesagt.
Ja, das wäre wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist das Ding, das ist so dieses Sachbearbeiter-Ding, was ich meine. Da sitzt halt eine, die sagt, oh, kann aber, die kann jetzt hier nicht. Und dann wird da eine Nachricht rausgeschickt. Die kann nicht spielen. Egal was irgendwo ansteht. Das wäre natürlich besonders peinlich.
Ja, yes. Am Ende leider nicht so transparent, dass man da irgendwie mehr dazu sagen könnte.
Kann da überhaupt nicht, man kann diese Regeln ja auch nicht einsehen oder sowas, jetzt wir als Beobachter. Und die FIVB ist jetzt ja auch, ja, also da kriegt man gar überhaupt nichts mit, was da passiert. Ich habe auch mitbekommen, wie jetzt bei der EM auch, die CEV ist ja auch ein unübersichtliches Etwas so, die auch immer irgendwelche Vorstellungen, Ansprüche haben und die da nicht unbedingt immer mit den Organisatoren vor Ort dann zusammengehen. Und ja, das hängt immer damit zusammen, wenn du halt so übergeordnete Verbände hast. Da sind viele Leute, die denken, dass es wichtig ist, was sie machen. Und ein großer Apparat hängt da dran und alles ist ganz, ganz toll. Und da geht halt der Kontakt zu denen, die da wirklich spielen, oft so ein bisschen flöten. Aber das gibt's ja im gesamten Sport, da sind wir, glaube ich, noch ganz gut dran. Obwohl die FIVB halt auch, ne, die sitzt auch in der Schweiz, wie die FIFA.
Das hat noch andere Gründe.
Ja, ich weiß nicht, ob das da alles so sauber abläuft. Keine Ahnung, man kann es auf jeden Fall nicht angucken. Ja, alles klar, Tilo, wir sind schon wieder verquatscht hier. Aber gut, dass wir
das
aufgearbeitet haben. Freut mich, dass wir es geschafft haben, so aktuell zu bleiben. Wir haben es ja vor Ort nicht hingekriegt, mangels an Platz, Zeit, dass wir uns überhaupt nicht getroffen haben. Das wäre natürlich schwierig geworden dann.
Platz war das Problem, ja.
Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir doch durch für heute. Vielen Dank für deine Zeit heute. Sehr gerne. Und dann freue ich mich, dass wir es jetzt geschafft haben, unsere Versprechen hier zu halten. Die letzte Folge war schon im Rhythmus. Das ist jetzt die Sonderfolge, die wir angekündigt haben. Und so läuft es doch. Kann es doch weitergehen.
Tipptopp, ja. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal.